willkommen zum mittlerweile 12. Eintracht Frankfurt Podcast. Heute mit dabei die Alex.
Hallo.
Und der Jesus vom Adlerblock.
Halli, hallo.
Ja, haben heute ein volles Programm, haben einiges an Feedback bekommen, haben ein paar Interviews mit drin, müssen ja noch auf das äußerst spannende Spiel gegen Hoffenheim zurückblicken, haben da noch einen kleinen Ausblick und ja, werden uns vielleicht auch noch so ein bisschen über den heute bekannt gegebenen WM-Kader unterhalten und ob es nicht vielleicht sinnvoll gewesen wäre, da einen Hessen mitzunehmen. Aber ich würde sagen, wir kommen erstmal zu dem Audio-Feedback, was wir von dem Marvin bekommen haben. An dieser Stelle, Marvin, wir mussten es leider etwas zusammenschneiden. Ich hoffe, du findest es nicht schade. Ich habe versucht, so die wichtigsten Stellen zusammenzuschneiden. Hören wir es uns doch einfach mal an.
So, guten Morgen, liebes Eintracht-Podcast-Team. Erstmal vielen Dank für die dauerhaft gute Berichterstattung. Hier jetzt mal ein paar Gedanken, die ich mir zu eurer letzten Podcast-Sendung gemacht habe. Und ja, dann fange ich mal an. Also, ich werde mal gerade bei dem Mainz-Spiel beginnen. Also, da sehe ich im Endeffekt bin ich eurer Meinung eigentlich im Endeffekt. Nur, was ich sagen muss, ist, dass Korkmaz für mich momentan ganz schön raussticht. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, der Junge zeigt mittlerweile sein wahres Potenzial. Und wenn der endlich mal dauerhaft spielt und nicht durch Verletzungen geplagt ist, dann kann er vielleicht mal der Korkmaz werden, den wir bei der EM 2008 gesehen haben und wo wir uns dann alle gedacht haben, meine Güte, den hat die Eintracht verpflichtet, das ist aber ein Tier. Also ich denke, Korkmaz, den muss man in den letzten Wochen wirklich deutlich rausheben, hat auch ein schönes Tor gegen Hertha gemacht, natürlich jetzt auch gegen Mainz. Das kann was werden. Da bin ich gespannt und ich hoffe, dass er seine Leistung jetzt auch stabilisieren kann. Dann zu der Frage des Kapitäns. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Skibbe schon wieder eine neue Baustelle aufmacht, indem er jetzt Schwegler oder so jetzt nominiert. Das hat die Alex, glaube ich, schon richtig gesagt. Das wäre unnötig und das wäre unsinnig, wenn er da jetzt eine neue Baustelle schafft. Ich denke, der wird einfach das Naheliegendste machen und wird Chris nominieren als Kapitän. Das ist auch ganz gut, weil dann kommt noch ein integratives Moment kommt ja noch mit rein. Allein aufgrund der Tatsache, dass er ja auch jemand ist, der ein paar schwierigere Spieler wirklich ganz gut integrieren kann. Das hat man ja gesehen bei Kayo, mit dem man da auch viel gesprochen hat. Hat ja anscheinend schon Wirkung gezeigt. Ich denke, dass Chris auf jeden Fall der richtige Mann für die Position des Kapitäns in der nächsten Saison ist. Für mich fällt auch jemand wie Oka Nikolov weg. Dazu komme ich gleich. Einfach, weil ich denke, natürlich ist normal ein Torwart, der lange da ist, eigentlich für sowas schon prädestiniert, das muss man ganz klar sagen. So ein Torwart ist immer ein ganz guter, aber dafür ist Nikolov auch zu ruhig. So jemand wie der Kahn oder so, das war natürlich auch ein Spielführer, aber ich denke, im direkten Vergleich ist Chris auf jeden Fall die bessere Alternative. Ja, jetzt mal zu meinem Thema, und zwar Nikolov. Also ich finde, und das habt ihr ja auch schon angedeutet, Nikolov gefällt mir in der letzten Zeit eigentlich immer schlechter, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mein Spiel war jetzt exemplarisch. Ihr habt ja darüber diskutiert, ob er das 2-1 halten kann oder nicht. Und ich muss ganz klar sagen, ich bin auf jeden Fall der Ansicht, dass er den Ball halten muss. Das ist ein Bundesliga-Torwart. Wir reden ja nicht über eine Shop-Mannschaft. Wir reden über eine Bundesliga-Mannschaft und er ist ein Bundesliga-Torwart. Und da musst du den Ball einfach halten. Gut, jetzt kommen wir zur Position Linksverteidiger und da haben wir natürlich einen Abgang zu beklagen. Spücher, dass er gegangen hat, ist sehr schade. Ich fand ihn als sehr sympathischen Menschen und der auch gerade in der Defensive seine Stärke gehabt hat und richtig gut war. Also mir hat er richtig gut gefallen, der Defensive, gerade auch nach seiner langen Verletzung, fand ich, hat er irgendwie nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Gut. Schade, dass er jetzt geht, aber natürlich verständlich bei dem Angebot, das er bei Bern bekommen hat. 4 Jahre plus Management-Tätigkeit ist natürlich was anderes als ein Jahr und eine eventuelle Verlängerung nach, was weiß ich, ein paar 20 Spielen oder so. Gut, das ist natürlich schade und jetzt muss man sich überlegen, was macht man. Also ich denke, es ist klar und das hat die Alex ja auch richtig gesagt, du kannst mit Köhler nicht dauerhaft in die Saison gehen als Linksverteidiger. Der macht mal 2, 3 ganz gute Spiele, aber auf Dauer ist der Junge auf der Linksverteidigerposition nicht Bundesliga-tauglich. Das wäre, wie die Alex richtig gesagt hat, absolut Harakiri. Da würdest du Da würdest du fast mutwillig gefährden, dass die Eintracht einen Weg nach unten antreten muss, also beziehungsweise wieder in untere Tabellenregion gucken soll. Also müssen wir Geld in die Hand nehmen. Leider, und das tut mir für Herr Hilbert Bruchhagen leid, aber das ist die einzige Möglichkeit. Es geistert ja der Name Eichner rum, finde ich eigentlich ganz gut. Und im Endeffekt musst du, wenn du wirklich deine Linksverteidigerposition adäquat besetzen willst, richtig viel Geld ausgeben. Und das bleibt der Eintracht wahrscheinlich auch nicht erspart. Weil, wie gesagt, mit Köhler kannst du nicht reingehen. Das Einzige, was du überlegen kannst, ist, du sagst, ich gehe mit einem Jugendspieler in die Saison. Ein Jugendspieler ist derjenige, der momentan schon auf der Bank sitzt. Weiß es der Cincotta. Und von dem höre ich, dass höre ich eigentlich relativ viel Gutes. Ein Bekannter von mir, der Trainer ist, Jugendtrainer bei der Eintracht, der sagt, und der kennt ihn schon länger, und er sagt, das ist ein richtig, richtig talentierter junger Mann, der auch noch ausbaufähig ist, aber der wirklich hochbegabt wäre. Sitzt wahrscheinlich auch nicht ohne Grund jetzt schon auf der Ersatzbank. Vielleicht sollte man den die letzten beiden Spiele auch mal testen. Dass es klar ist, dass, wie ihr auch schon gesagt habt, als ihr die möglichen Kandidaten durchgegangen sind, seid, so die 18-Jährigen und so weiter, dass sie keine dauerhafte Alternative in der ersten Liga sind, ist klar. Aber so im Wechsel wäre das eine Möglichkeit, dass man ihn dann vielleicht ranführt, vielleicht halt jetzt schon die letzten beiden Bundesligaspiele. Das wäre eine billige Alternative. Wenn ich da auch nicht glaube und ich eher denke, dass wir Geld in die Hand nehmen sollten. Schauen wir mal, jetzt geht's zu den, ich weiß nicht, noch neue Verpflichtungen. Ich denke, im Sturm sind wir eigentlich relativ gut besetzt. Gerade wenn Amanatidis wieder fit werden sollte. Fenin hat ja auch noch keinen richtigen Spielrhythmus. Wenn er den erstmal reinbekommt, ist er auch auf jeden Fall ein Kandidat für die erste Mannschaft. Ohne Frage. Uns verlässt ja Liberopoulos. Finde ich jetzt als nicht so schade. Ich denke, in den letzten Spielen hat man schon, dieser Saison gemerkt, dass sein Stern eindeutig ein bisschen sinkt. Auch in der Hinrunde war er ja wirklich nicht wirklich torgefährlich, das muss man mal so klar sagen. Und auch Altintop ist wirklich eine Frage, ob wir den weiter verpflichten. Ich gehe momentan fast davon aus, dass es nicht der Fall ist. Man sieht ja, Bruchhagen lässt sich da Zeit, der sieht das ganz relaxed, der denkt sich, naja gut, schauen wir mal, wer der Altintop jetzt hier nochmal in den letzten beiden Spielen nochmal trifft. Ja, dann nehmen wir ihn mit, dann kaufen wir ihn halt. Ja, aber wenn er halt nicht trifft, dann eher nicht. Gibt es natürlich bedacht, seine Schäfchen im Kasten zu halten. Schäfchen im Kasten. Naja, ihr wisst, was ich meine. Weil Altintop ja schon über gewisse Qualitäten verfügt. Da sind wir uns ganz klar einig. Ich muss auch sagen, er hat auch ein gutes Spiel gemacht gegen Freiburg, logischerweise, als das Entscheidende 2-1 gemacht hat. Hat auch gegen Leverkusen, finde ich, eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht. Aber so in der letzten Zeit fällt momentan ein bisschen ab. Also man sieht ihn nicht mehr, er läuft zu viel auf den Außen rum, ist nicht da zentral, wo er eigentlich geholt wurde. Ich denke, das ist für ihn auch nicht ganz einfach. Er hat ja andauernd auf den Seiten bei Schalke gespielt. Man muss sich vielleicht auch erstmal dran gewöhnen, aber es ist wichtig, wir haben ja einen geholt, der zentral spielen kann, der genau die Dinge macht, wie es momentan der Meier macht, der für mich übrigens auch nicht erst seit dem Mainz-Spiel eigentlich eine sehr, sehr gute Runde spielt. Da stellt sich die Frage, ob wir Altintop wirklich verpflichten sollen, weil billig wird es nicht.
Ja, erst nochmal vielen Dank, Marvin, für das recht umfangreiche Audio-Feedback. Ich glaube, über das Mainz-Spiel haben wir oft genug diskutiert, da brauchen wir jetzt nichts mehr großartig zu sagen. Die Kapitänsfrage, ja, das ist sicherlich so ein Thema, wo es noch einige Diskussionen geben wird, wobei wir uns, glaube ich, da auch alle relativ einig sind, dass es eigentlich nur ein Chris oder irgendwas werden kann, weil ansonsten hast du da kaum, hat sowohl der Trainer Schwierigkeiten mit seiner Aussage, die er getroffen hat, als auch du findest halt eigentlich keine passenden Alternativen, also von daher wird es zwangsläufig daraus hinauslaufen, es sei denn, der neue Mann, den wir für die Linksverteidigerposition verpflichten, ist so ein hervorragender Führungsspieler, dass der das dann nachher wird. Ist halt die Frage, wer dann da kommt. Zu Eichner kann ich nach wie vor nichts sagen. Ich habe versucht, ihn mir dann mal irgendwie so ein bisschen in dem Spiel gegen Hoffenheim, auf das wir dann ja jetzt gleich dann mal zurückschauen, anzuschauen, aber da war ich irgendwie etwas zu abgelenkt, glaube ich, um mir den wirklich konzentriert über 90 Minuten anzuschauen. Ja, gehen wir doch mal zu dem Thema Hoffenheim. Letzter Heimspiel der Saison. Wir haben, glaube ich, alle viel erwartet. Es ist nachher wenig draus geworden. Alex, du warst live im Stadion. Wie war so die Stimmung beim letzten Spiel und was hast du so mitgenommen?
Also die Stimmung war am Anfang ähnlich wie der Spielverlauf recht gut. Die Verabschiedung von den Spielern hat mir richtig gut gefallen. Wurden alle mit viel Applaus verabschiedet. Ich glaube, das haben sie sich auch alle miteinander verdient. ganz besonders auch der Christoph Spichert, der Christoph Preuß, auch der Markus Pröll. Fand ich gut.
Sage ich den Sonderapplaus für Markus Pröll, so wie es in den Gazetten stand?
Ja, gab's.
Okay.
Aber den gab's auch für einen Spichert und für einen Preuß.
Okay.
Ich glaube, was die Zeitung ein bisschen verwundert hat, ist, dass der Pröll ähnlich viel Applaus bekommen hat. Hat mich jetzt nicht gewundert. War, ist vielleicht auch bei dem einen oder anderen Fan ein bisschen in Ungnade gefallen, aber nichtsdestotrotz ist es ein langjähriger Teil der Mannschaft gewesen. Von daher, der hat sich den Applaus verdient. Alles andere wäre von den Fans nicht wirklich fair gewesen.
Ja, dafür hat er zu viele Elfmeter gehalten.
Ja, dann gab es die Choreo, die auch wieder gut war. Kam auch gut rüber. Ich weiß nicht, habt ihr das gesehen?
Ja.
Und dann, ja, erste Halbzeit, Stimmung war gut, Spiel war gut. Wir haben in den ersten 20 Minuten kein Tor gefangen, sondern eins geschossen. Ich war hellauf begeistert, war zufrieden. Aber dann kam die zweite Halbzeit und dann ging es halt schlagartig bergab. Und was da passiert ist, ist mir wirklich ein Rätsel.
Ja. Gucken wir vielleicht mal kurz auf das 1-0. Wie du schon sagtest, in den ersten 20 Minuten haben wir mal keins gefangen, sondern eins geschossen. War ein Mann, den wir da jetzt mit gefährlichen Torschüssen nicht so wirklich oft erlebt haben, Pirmin Schwegler, mit einem sensationellen Schuss aus 29 Metern waren es, glaube ich.
Das ist halt das Gute am Kayo. Der gibt sein Wissen und sein Können weiter.
Ja, dann so die letzten Minuten von der ersten Halbzeit wurde es, glaube ich, dann immer richtig ruppig. Da hatten wir dann so das ein oder andere Foul mit drin. Das war ja dann auch die Situation, wo Schwegler dann seine fünfte gelbe Karte kassiert hat. Deswegen war er uns dann im Spiel gegen Hoffenheim, sage ich schon, gegen Wolfsburg fehlen wird. Ich glaube, für Hoffenheim gab es da gar keine Karte vor der Halbzeit, oder?
Ich weiß es nicht. Aber mit Karten war er echt sparsam. Und das Spiel ist meiner Meinung nach dem Schiri auch ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Also normalerweise ist der Altekin ja auch ein knallharter Sack. Aber da hat er in dem Spiel nicht wirklich durchgegriffen. Das ist, ja, da gab es so viele kleine dreckige Fouls, die ja Karten wert gewesen wären, wo einfach nichts passiert ist. Und das hat sich im Spiel einfach hochgeschaukelt und dann braucht er da auch nicht mehr viel eingreifen. Da hätte er viel früher mal ein Zeichen setzen müssen.
Naja, klein waren die Fouls jetzt nicht wirklich. Also ich erinnere mich an das eine Ding, wo Altintop da relativ böse eins aufs Knie kriegt, weil der, wer von Hoffenheim es war, da mit gestrecktem Bein reingeht. Also da hätten wir schon mal so ein bisschen Farbe reinbringen können eigentlich. Naja, gut. Zweite Halbzeit haben wir. Erste Halbzeit haben wir stark angefangen, zweite Halbzeit haben wir stark nachgelassen. Hoffenheim hat geschickt eingewechselt. Ich glaube, der Prinz Tagot war das Glückskind in Hoffenheim, hat zwei Tore innerhalb von 8 Minuten gemacht. Ja, das erste muss man sagen, da hat unsere Abwehr so ein bisschen gepennt beim Zurücklaufen. Da kann man nicht wirklich dem Fährmann die Schuld geben. Bei dem zweiten Tor bin ich mir nicht sicher. Da war ja so ein bisschen in der Presse zu lesen, dass er da nicht wirklich dran schuld gewesen wäre. Also ich bin der Meinung, wenn er da ein bisschen aggressiver rausgelaufen wäre und im Zweifelsfall halt den Chris auch noch irgendwie umgesemmelt hätte, dann wäre er an den Ball irgendwie rangekommen. Aber so 2 Schritte vor, einen zurück und dann stehen bleiben, das funktioniert halt einfach nicht.
Ja, genau, richtig. Also auch wenn jetzt jeder oder viele Leute aus mir nicht ganz verständlichen Gründen froh waren, dass der Nikolov mal nicht im Tor gestanden hat. Ja, der Fährmann hat, ich glaube, 2 Bälle gut gehalten, wo eine gute Parade zu sehen war. Deswegen ist es für mich noch kein Goldjunge. Der zweite Treffer, den wir uns kassiert haben, 2 Minuten vor Schluss, in der 88. Minute, der geht mit auf seine Kappe. Der Chris hat nicht sein bestes Abwehrverhalten rausgeholt. Den hätte er normalerweise, wenn er topfit gewesen wäre, auch schon abgefangen. Ja, da ist ein Stürmer, ein Abwehrspieler und ein Torwart. Und der Torwart ist sich nicht ganz sicher, hatten jetzt der Chris, soll ich vielleicht doch rausgehen oder einen Schritt zurück? Die zwei waren unabgestimmt und ja, der Fährmann war nicht aggressiv genug. Meiner Meinung nach wusste der in dem Moment nicht, was er machen sollte und hat sich dann dafür entschieden, in der Mitte stehen zu bleiben, nicht rauszulaufen, nicht zurückzugehen. Und das war, ja, keine Entscheidung, war die falsche Entscheidung.
Ja, definitiv. Ich meine, von diesen Situationen, diese, wie wir sie alle lieben, nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Situationen hatten wir leider in der zweiten Halbzeit zu oft welche, meistens mehr im Mittelfeld. Diesmal war es dann zwischen Torwart und Abwehr und das war extrem blöd.
Er ist noch jung. Was ich erstaunlicherweise im Gegenteil, im Gegensatz zu euch gut finde, ist, dass er eben nicht so fertig gemacht wurde von der Presse, weil ich weiß nicht, was man da jetzt rausinterpretieren kann, ob das jetzt irgendwie so ist, dass wir alle uns wünschen, dass wir einen ordentlichen zweiten Torwart in Konkurrenz bekommen oder was da so der Ansatz ist. Also von daher, ja, kommt vor. Ich hoffe, er legt nochmal eine Schippe drauf in den nächsten Spielen und vor allen Dingen im Trainingslager.
Ich will auch gar nicht, dass er fertig gemacht wird. Das ist ein junger Spieler, der muss aufgebaut werden. Das Einzige, was ich nur nicht möchte, ist, dass der Ferwan in den Himmel gehoben wird und der Nikolov dadurch runtergemacht wird, weil, ja, der ist nicht wirklich um die Längen besser, dass man jetzt hergehen kann und sagen kann, mein Gott, endlich ist der Fährmann da, der ja um so viel Klassen besser ist wie der Nikolov. Das ist er nicht. Der Nikolov ist ein erfahrener Spieler, der eventuell die Situation anders gewusst hätte zu nehmen. Allein aufgrund seiner Erfahrung, ich will nicht sagen, dass er der Weltklasse-Torhüter an allen Spieltagen ist, aber der hat einfach eine Erfahrung und die Situation hätte man mit Erfahrung ausbügeln können. Die braucht der Fährmann noch, aber ja, alles in allem freue ich mich auf die nächste Saison. Gibt ein guter Zweikampf zwischen beiden. Und da haben wir, glaube ich, zwei ganz gute Torhüter am Start, mit denen wir in die Saison starten können.
Ja, vielleicht war es auch gut, dass er nicht immer so einen kleinen Dämpfer in Anführungszeichen irgendwie bekommen hat. Ich meine, es war zwar natürlich jetzt blöd, dass das Spiel dann dadurch nicht gewonnen wurde oder wie auch immer. Aber vielleicht ist das gar nicht so verkehrt, wenn halt eben die Premiere in Anführungszeichen dann nicht so wahnsinnig toll verläuft.
Wobei seine ursprüngliche Premiere lief ja noch beschissener, mal auf gut Deutsch gesagt.
Ja, okay. Das ist auch wieder, ja.
Das ist seine Heimpremiere. Ja, die Auswärtspremiere, ja, genau. Über die wollen wir, glaube ich, gar nicht mehr reden.
Nee, besser nicht. Besser nicht.
Möchte ich kurz erwähnen, ich war da, also nur so nebenbei. Ich habe das Elend mitbekommen.
Und du bist bis zum Schluss geblieben?
Ja, aber wir haben nach einer Viertelstunde überlegt, weil an dem Abend wäre diese Sperrung der Autobahn und deswegen hätte man oder mussten wir nach dem Spiel irgendwie über Köln zurückfahren und die Überlegung war kurz nach 10 Minuten, wo es 3-0 stand, wollen wir nicht gleich zurückfahren und uns irgendwie den Rest schenken, aber wie es ist, ein echter Fan hält natürlich aus, leider.
Wir sind stolz auf dich.
Danke, danke.
Du bist schon ein harter Hund.
Ja, einer muss ja.
Ja, ich glaube, damit können wir den Rückblick Hoffenheim abhaken. Letztes Heimspiel der Saison. Stimmung im Stadion war gut und ja, Schlusswort, fertig. Gucken wir nach vorne, Wolfsburg. Wird, glaube ich, bei weitem ein bisschen spannender. Das Verletzungspech holt uns im letzten Spiel der Saison mal wieder so ein bisschen ein. Aber Natidis hat mal gehofft, er wäre wieder fit, ist gegen Hoffenheim ja nicht eingewechselt worden, hat wohl in Manier einer Rockband so ein bisschen randaliert. Fällt wieder aus, hat wieder Knieprobleme. Chris hatte ich heute gelesen, hat Schwierigkeiten. Sieht irgendwie nicht so wirklich toll aus gegen Wolfsburg.
Also gegen Wolfsburg geht es ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, noch um Platz 8, oder? Platz 7 geht nicht mehr, aber Platz 8 mit einem Sieg ginge. Ansonsten unentschieden kann sein, dass dann Mainz noch vorbeigeht. Also von daher rein aus Prestigegründen wäre ein Sieg in Wolfsburg natürlich nicht schlecht. Jetzt haben die auch eine schlechte Saison gespielt, werden wahrscheinlich auch motiviert antreten. Also ich glaube, es wird wirklich übel, weil wir in der Innenverteidigung, ist Marco Rus wieder fit? Das habe ich jetzt nicht mitbekommen.
Also ich habe heute gelesen, dass er definitiv ausfällt. Also in der Innenverteidigung haben wir als nominellen Innenverteidiger Mike Franz und keinen an seiner Seite.
Hervorragend. Also das wird gegen, naja, so ein Dzeko und irgendwie ein Grafit auch, glaube ich, spannend. Also, ja, unschön.
Es sind wohl mehrere Optionen rumgegeistert. Das Gibbe hat sich die Woche oder Anfang der Woche wohl noch überlegt, jemanden aus der Jugend nach oben zu ziehen. Dann geisterte mehrfach der Name Petkovic durch die Medien. Da haben jetzt aber wohl alle Beteiligten gesagt, nee, Petkovic definitiv nicht. Der Spieler steht zum Verkauf, ist einfach das falsche Zeichen, was man ihm jetzt geben könnte, wenn man ihn jetzt nochmal spielen lassen würde. Und im Moment schaut es wohl so aus, als würde Ricardo Clark seinen ersten Auftritt als Innenverteidiger hinlegen.
Okay.
Hatten wir das nicht letzte Woche erst? Hatten wir da nicht beschlossen, dass er da nicht spielen kann, aufgrund seiner schmächtigen Statur?
Tja. Was wäre die Alternative? Köhler oder wie? Zieht nach innen.
Ja gut, aber wen setzt er dann nach links?
Petkovic. Nee.
Du hast auch schon mal bessere Witze gemacht.
Ja, wobei, jetzt mal was anderes, wenn irgendwie das Signal an Petkovic ist, wir können dich nicht spielen lassen, weil sonst machst du dir Hoffnungen. Was ist denn dann das Signal an den Markt, wenn wir sagen, nee, lass mal, der taugt noch nicht mal für das letzte Spiel, wo es ja eigentlich um gar nichts mehr geht.
Ich glaube, also das Signal so an den Markt ist einfach, wer auch immer ihn haben will, nehmt ihn, Hauptsache er ist runter von unserer Gehaltsliste.
Okay.
Ich meine, ich kann die Aussage schon verstehen, wer nimmt den denn dann? Also wenn wir dann wirklich sagen, von wegen hätte, der ist auf gut Deutsch gesagt zu blöd zum Blumenpflücken, da kriegst du da ja kein Geld, dann musst du da ja ein Schild dranhängen, wo du schreibst, ein Schild um den Hals hängen, wo du draufschreibst, hier, du kriegst noch 500.000 mit, damit du nimmst. Also was anderes funktioniert da ja schon fast gar nicht mehr.
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, ist eigentlich ein guter Spieler für einen OFC, oder? Würde sich gut in so die Historie einreihen. Also Herr Möller, wenn Sie das hören, Petkovic, einfach mal Probetraining machen lassen.
Ist ein super Spieler, könnte er gebrauchen.
Ja, genau.
Kann alles.
Ja.
Kann alles. Stellt in den Sturm, da ist er Weltklasse.
Ja, hier für dritte, vierte, fünfte Liga, wo auch immer der OFC gerade spielt, ist das vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ich meine, der Petkovic, da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten, erste Bundesliga taugt nicht. Aber es gibt noch andere Ligen, es gibt noch andere Länder, also irgendwo wird sich mit Sicherheit ein Verein finden. Weil das also völlig untalentiert ist und mit mir auf einer Ebene steht, so ist es ja nun auch nicht.
Trägt der auch Grillsicherheitsschuh. Ja, also es wird, also Innenverteidigung oder Verteidigung generell wird jetzt am Wochenende ein extrem spannendes Thema. Also ich bin durchaus der Meinung, auch wenn wir letzte Woche gesagt haben, Clark wäre nicht so die Idealbesetzung für die Innenverteidigung. Es geht um nichts mehr, dann lasst ihn halt meinetwegen in der Innenverteidigung spielen. Die Frage ist, wie sieht dann unser defensives Mittelfeld aus? Schwegler fällt aus, gelbe Karte, haben wir Theber und wen noch?
Meier.
Ja.
Meier wieder nach hinten ziehen.
Und wer spielt dann im offensiven Mittelfeld?
Fenin.
Ach so.
Zusammen mit Altintop.
Ja.
So, Korkmaz fällt auch aus. Der ist ja auch schon wieder verletzt. Auch wenn er bis jetzt großartige Spiele gemacht hat und ich dem Marvin nicht wirklich widersprechen möchte, aber wenn das seine Verletzungsquote ist, dann möchte ich auf den Spieler nächstes Jahr auch nicht unbedingt bauen müssen. Ja. Von daher könnte auf der Position auch der Heller wieder einen Einsatz bekommen. Stokes fit? Ich meine ja. Ich
glaube ja.
Ja.
Und dann hätten wir es schon.
Das heißt, die Ersatzbank sitzt einer und das ist Nikolov.
Zumo.
Achso, Zumo haben wir noch, stimmt. Und Cinkotta. Der sitzt doch auch schon gelegentlich mal auf der Bank und sitzt Probe.
Ja, Titch Rivero und so weiter.
Stimmt, den haben wir ja auch noch, den habe ich auch schon wieder ganz vergessen.
Ja, aber was wäre denn tatsächlich, wenn man sagt, man nimmt wirklich einen aus der zweiten Mannschaft als Innenverteidiger? Ein Perspektivspieler?
Habe ich gelesen im Interview mit dem Skibbe, dass er gesagt hat, die Option ist raus, er will es mit dem eigenen Kader stemmen.
Okay.
Ich weiß nicht, was seine Motivation dahinter ist, es unbedingt mit eigenen Leuten durchziehen zu wollen, aber das war seine Aussage. Vielleicht will er ja auch mal gucken, ob aus dem Clark noch was anderes rauszuholen ist, wie ein mittelmäßiger defensiver Mittelfeldspieler.
Das stimmt mich jetzt nicht sonderlich irgendwie so erwartungsvoll auf das Spiel, aber okay, ja, hilft
nichts. Ich habe noch eine ganz andere Idee. Was ist denn, vielleicht kriegen wir einen Belaid ein Spiel früher zurück, dann können wir den doch hinten hinstellen.
Meinst du, der hat gerade Zeit?
Wieso?
Nö, einfach nur so. Spielt er nicht auch irgendwie gegen Abstieg oder so da in Frankreich?
Ja, aber Zeit hat er trotzdem, weil auch da sitzt er ja nur auf der Bank.
Genau.
Okay, ja, stimmt.
Dann könnten wir da für das eine Bank Spiel den ausgeliehenen Spieler uns doch mal ausleihen.
Aber ich glaube, das kann man uns nicht leisten.
Da ist vor allen Dingen auch die Frage nach Pest und Cholera. Also, ob wir da jetzt einen Petkovic oder einen Belaid hinstellen, wir können auch einfach hier so ein gelbes Metallmännchen aus dem Training mit aufs Feld stellen. Alternativ biete ich mich auch an. Kostenlos.
Also ja, für Kost und Logis,
wenn die alle irgendwie Wurst haben.
Ich mache aber nicht beim Trikottausch mit.
Ja, gut, dann macht das, bringt das auch alles nichts. Also dann können wir das auch schon wieder sein lassen. Also ich glaube, das Thema wird wirklich extrem spannend. Ich bin auch der Meinung, dass wir mit den alten Top mal ein Spiel auf die Bank setzen sollten und dann mal einen anderen da vorne hinsetzen. Falsches Signal, richtiges Signal, mir vollkommen egal, aber er bringt da vorne nichts.
Altintop ist ein extrem spannendes Thema jetzt. Dadurch, dass er von Spiel zu Spiel schlechter wird, steigen natürlich unsere Chancen, ihn günstig zu bekommen. Ich halte ihn immer noch für einen guten Spieler. Ich glaube nur nicht, dass er gut eingesetzt ist. Also das, was jetzt der Skibbe im Interview letzte Woche mit dir gesagt hat, dass wir eigentlich die ganze Saison schon mit zwei Spitzen spielen, die suche ich aber die ganze Zeit noch. Und wenn du in der Mitte jemanden hast, der dir die Tore macht und der Altintop dann links und rechts auf dem Flügel rumeiert, dann kann das ein ganz gutes Thema werden. Wenn wir ihn günstig bekommen, dann halte ich den immer noch für eine gute Alternative. Zumal mir mittlerweile wirklich ein bisschen Angst und Bange um Manatidis wird. Wenn ich das schon wieder höre, dass mir jetzt das andere Knie wieder zwickt. Also irgendwie steigen meine Hoffnungen, auch wenn es bitter klingt, dass da zurückkommt.
Also ich glaube auch, dass Amanatidis ein absolutes Risiko ist. Also deine neuen Saison schwierig. Was mir beim Altintop ja grundsätzlich sehr gut gefällt, ist, er kann ja den Ball durchaus verarbeiten. Also wenn der angespielt wird, das, was mich bei Amanatidis manchmal gestört hat, so diese Stockfehler, das passiert bei ihm ja nicht. Also er kann wirklich ja den Ball auch mal mit einem Kontakt am Gegenspieler vorbeilegen und so weiter. Also der Versuch wäre es ja wirklich wert, dass man ihm wirklich einen expliziten Stürmer nebendran stellt, also nicht einfach nur so pseudomäßig, sondern wirklich einen Stürmer und dann entgegen der Wahrnehmung von Herrn Skibbe wirklich mit zwei Stürmern einfach mal spielt. Und dann, Alex, bin ich bei dir, wenn er dann ausweicht, aber jemanden hat, den er anspielen kann, könnte es was werden, also da könnte er auch wertvoll werden. Aber jetzt so als reiner Knipser, da muss man halt irgendwie sich mal die Zahlen anschauen, die sind halt echt mau. Mit wie vielen Toren? Zwei?
Zwei.
Ja. Zwar eins sehr wichtig irgendwie gegen Freiburg, aber zwei in der Rückrunde gesamt, bisschen wenig.
Ja,
Und er
aber
hat ja alles durchgespielt.
auf der anderen Seite, er hat genauso viele Tore wie Podolski und steht damit auf der gleichen Ebene wie ein aktueller Nationalspieler.
Auf die Argumentation wollte ich eigentlich gerade auch raus, weil die gleiche Argumentation, die der Löw gegen den Korani zieht, ziehen wir gerade für einen Altintop. Also er sagt, Kurani fährt nicht mit, weil er massenweise Tore geschossen hat, aber nicht ins System passt. Dafür fährt aber ein Podolski mit, der ins System passt, aber nur zwei Tore geschossen hat. Und genau das ist das gleiche Thema wie beim Altintop. Er passt in unser System, aber schießt halt keine Tore.
Ja gut, die
Das weiß
Frage,
ich
ob er
nicht, ob er in unser
wirklich.
System passt.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich bin aktuell nicht der Meinung, dass er so 100% in das System passt. Also da, nee. Nee, nee. Passt er mir absolut nicht im Moment.
Nee,
Vielleicht
weil
ist System das
entscheidend
falsche Wort. Also Spielphilosophie. Er kann den Ball halten, was der Jesus eben gesagt hat. Er kann mit dem Ball umgehen. Er passt ins Passspiel rein. Er ist sicher am Ball. Er ist ein Techniker. Aber er ist halt kein Knipser.
Das Problem ist halt, es fehlt uns ja wirklich seit Jahren einer, wo du halt sagst, der ist auch lauffaul und der bleibt einfach aus Prinzip im Strafraum rumstehen als Beispiel. Also
Stell
wirklich
doch
so
einen
ein
Caio
Form.
in Sturm. Kleine, dicke
Ja.
Brasilianer nach vorne.
Dann hast du aber keine Granatentore mehr aus 30 Metern.
Das stimmt.
Das haben doch Schwegler und Köhler da mittlerweile oder Kockmaz auch gelernt. Die können das doch mittlerweile auch.
Es überlebt doch kein Torwart, wenn der Caio aus 16 Metern auf einmal abzieht.
Ja, aber dann ist die Trefferquote doch noch viel höher, weil der Torwart allein aus Angst schon zur Seite geht. Es sei denn, er spielt bei Werder Bremen und ist zu blöd dazu.
Ja, aber wo wir gerade schon so ein bisschen beim Transfer sind, es geistert ja auch wieder der Name Gekas rum. Die zwei würden sich tatsächlich gut ergänzen. Der Gekas ist so ein Knipser, der einfach vorne am richtigen Fleck steht. Und wenn der Altintop sich jetzt selbst seinen Marktwert in den letzten Spielen verspielt, dann soll uns das doch nur recht sein. Wenn der am Ende für, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, kleines Geld da bleibt und zusätzlich noch ein Gekas rausspringt, dann sind wir doch im Sturm top besetzt.
Die Option fände ich nicht so schlecht, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass beide günstig zu haben sein werden. Also falsch günstig für uns zu haben sein werden. Also von der Argumentation kann ich mir das sehr gut vorstellen. Wie gesagt, auch Gekas als schnellen Spieler, schnellen Stürmer, Konterstürmer und so weiter. Aber ich glaube, dass dafür die Kohle, ich glaube, es geht nur der eine oder der andere. Und vor allen Dingen auch im Hinblick auf Amanatidis, weil das Signal an Amanatidis, der ja dann auch, muss man sagen, relativ schnell eingeschnappt ist, wenn ein weiterer Stürmer geholt wird, also Altintop bleibt plus ein weiterer Stürmer, ich glaube, da fühlt er sich dann auch wieder angepisst.
Ja gut, aber wenn er dann sowieso verletzungsbedingt ausfällt, ja dann, okay, dann ich finde ihn zwar auch äußerst sympathisch und fände es klasse, wenn er spielt, aber wenn er nicht spielt und wir dafür aber dann halt einen Stürmer haben, der ist dann halt angepisst als Konsequenz daraus, ja dann ist es mir aber auf ehrlich gesagt auch egal.
Ich glaube, wir haben dann auch gar nicht so viele Spiele im Sturm, dass er angepisst sein könnte. Ich meine, wen haben wir denn da? Sagen wir mal Gekas, Altintop, dann haben wir einen Fenin, Amanatidis und ja, Tsumu, eventuell nein. Dann war es das ja auch schon. Und mit 4 Stürmern musst du schon in die Saison starten.
Was ist mit den Jungs, die irgendwie auch nachgezogen werden sollen?
Du meinst den, wie hieß er noch gleich, der aus der...
Richtig.
Der den Profivertrag bekommen kann.
Genau.
Laut Transfermarkt.de spielt der offensives Mittelfeld.
Ah, okay.
Also wechselt sich dann ab mit einem Meier und einem Kayo.
Was ja für ein Skibbe wieder ein Stürmer ist.
Eigentlich schon.
Eine Spitze. Er hat nicht gesagt Stürmer wörtlich, er hat gesagt Spitze. Also eine Spitze war der Meier da ja schon irgendwo mal. Also hat er immerhin 10 Tore gemacht. Also das kann man dann schon als Spitze irgendwo bezeichnen. Ja, aber wir waren eigentlich noch aktuell bei dem ganzen Thema Wolfsburg. Da haben wir die Alternativen jetzt nicht... Da werden wir wahrscheinlich so ein bisschen Rotation hinten erleben und so Gott will, erleben wir auch noch ein bisschen Rotation vorne im Sturm. Vielleicht lässt er auch mal den Tsumu von Anfang an ran, fände ich jetzt auch nicht so schlecht. Und dann, ja, aber ich möchte so wirklich, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich dann irgendwie so verbale Haue dafür bekomme, also an einen Sieg glaube ich aktuell auf keinen Fall und an Unentschieden will ich so recht auch nicht glauben. Also ich befürchte, da gehen wir unter.
Ich möchte mich da gar nicht so festlegen. Also ich erwarte nichts, aber würde mich gerne überraschen lassen. Ähnliches Thema hatten wir, glaube ich, vom Bayern-Spiel. Da hatten wir auch groß rumgerätselt, ach, wer soll denn noch spielen? Alle verletzt. Da kamen Leute rein, die wir überhaupt nicht auf der Liste hatten, haben das Spiel im Endeffekt gewonnen. Ja, ich würde mich freuen, wenn ich mich morgen am Samstag wieder so überraschen lassen könnte. Aber meine Erwartungshaltung gegen Wolfsburg ist tendenziell auch gegen 0 Punkte.
Ja, dafür haben sie in den letzten Spielen, also Wolfsburg, teilweise auch wieder zu gut gespielt. Das ist so.
Ja, also ich glaube, den
Wolfsburg Platz 7, von einem halben Jahr, ja, aber jetzt, glaube ich, schwierig.
Ja. Ja, den Platz 7, den Skipper als neues Saisonziel ja nach den 46 Punkten auserkoren hat, da haben wir mal einen Haken dran an die 50 Punkte, die wir auf unserer Liste haben. Da können wir auch einen Haken dran machen. Wichtig ist jetzt wirklich, dass wir die Mainzer dann am Ende des Jahres hinter uns lassen, nicht, dass die da noch an uns vorbeiziehen. Ich glaube, das wäre so ganz, ganz, ganz übel.
Allerdings, und da wäre, glaube ich, der Tuchel noch weniger zu ertragen.
Ja, dann müssten wir, nee, denn wer hat den Bierbecher jetzt, den er da vom Vettel geschenkt bekommen hat? Steht der nicht irgendwo jetzt im Museum?
Ui, ich hab's nur im Sportstudio gesehen, dass er den überreicht bekommen hatte. Was da draus geworden ist, weiß ich nicht. Ich
meine, der ist jetzt irgendwie versteigert worden, ja.
Ja, ja, für was? 2.500 Euro oder irgendwas?
Kann sein, ja.
Fragen wir doch mal den allwissenden Google. Bierbecher Tuchel. Tuchels Bierbecher wird für 250 Euro zum Eintracht-Gral. Video ZDF Mediathek. €250 gehen an die Kinderkrebsstation. Ja, der ist, glaube ich, in irgendeine Spendensammlung ist der mit eingeflossen für die Kinderkrebsstation hier in Frankfurt. ist er versteigert worden. Die Auktion hat bei 153 Euro geendet und dann wird noch von irgendwem 250 Euro draufgelegt und dann, ja.
Feine Sache.
Wo er jetzt genau gelandet ist, sehe ich jetzt auch nicht.
Ja, scheinbar wollte Torelin schnell wieder loswerden. Und wenn dafür noch ein Euro rausgesprungen ist, für einen guten Zweck.
Ja, sollten wir das akzeptieren. Ja, wir haben noch so ein bisschen Interviews führen können. Neben bei dem Video, was ja auf der Webseite zu sehen ist, war die Alex hier auf dem Spiel der Traditionsmannschaft unterwegs und hat unter anderem einmal den Uli Stein und dann auch unseren Vorsitzenden der AG, Heribert Bruchhagen, interviewt. Ich würde sagen, wir hören uns erstmal das Interview mit dem Uli Stein an.
Also auch meine erste Frage, was machen Sie heute?
Ich bin Torwarttrainer in der Nationalmannschaft von Aserbaidschan mit Berti Vogt zusammen. Seit 2 Jahren machen wir das in Aserbaidschan, davor waren wir 1 Jahr in Nigeria zusammen. Und jetzt haben wir nochmal 2 Jahre verlängert bis nach der Europameisterschaftsqualifikation 2011. Und dann mal gucken, wie es weitergeht.
Nationalmannschaft ist ein ganz gutes Stichwort. Warum ist denn vom diesjährigen Kader der Eintracht überhaupt niemand mal eingeladen worden, keiner eine Chance bekommen? Sind die Leute zu schlecht für die Nationalmannschaft, objektiv betrachtet?
Also ich muss sagen, ich bin eigentlich zu weit weg, um das jetzt beurteilen, die Qualität der Mannschaft. Da müsste man auch mal im Training gucken, immer nur die Spiele, die man im Fernsehen sieht. Da muss ich sagen, fällt mir im Moment wirklich keiner ein, der jetzt für die Nationalmannschaft unbedingt eine Frage käme. Sind vielleicht einige dabei, die in den Kader könnten, in den erweiterten Kader könnten. Aber jetzt unter die ersten 11 fällt mir also auch keiner ein, der da spielen könnte, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl ich weiß, der Mythos ist ja so, es war bis jetzt immer bei allen Erfolgen der Nationalmannschaft ein Hesse dabei.
Genau.
Aber das ist ja kein Kriterium, um in die Nationalmannschaft zu kommen.
Es gibt aktuell auch wieder ein Schreiben an den Jogi Löw, wo Unterschriften im Internet gesammelt werden, dass der Patrick Ochs eingeladen wird. Genau, weil der Mythos halt herrscht, dass wir erfolgreich waren, wenn ein Hesse dabei war. Patrick Ochs ist kein Kandidat?
Nee. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es in Deutschland sicherlich bessere.
Er ist
sicherlich einer, der es 100% gibt. Oder, ich sag mal, ich vergleiche ihn immer so mit dem Typ wie Uwe Bindewald zu meiner Zeit. Ich weiß, das ist ein Profi, der 100, 110, 120% gibt. Aber es, von der Qualität her ist es für Nationalspieler zu wenig.
Was mit einem Typ wie Alex Meyer?
Alex Meyer wäre mir eher einer, wo ich sagen kann, der könnte über kurz oder lang vielleicht mal ein Kandidat für den Nationalmannschaft sein. Nur die WM jetzt kommt zu früh für ihn.
Ja, das auf jeden Fall.
Aber das wäre ein Kandidat, also der, weil er fußballerisch stark genug ist. Und wenn er sich dann persönlich und mental noch gefestigt hat, dann ist er sicherlich ein Kandidat für die Nationalmannschaft.
Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung der Eintracht im Fernsehen mit?
Ja, man kriegt also ich bin jetzt nicht jedes Mal da. Ich kann also leider nicht jedes Wochenende mal Fußball gucken. Insofern ist das immer so ein bisschen, bin ich auch nicht immer auf dem Laufenden. Ja, ich kann also nicht immer sagen, jetzt spielt er konstant 4 Wochen schon gut. Aber das, was ich mitkriege, reicht aus, um zumindest mal diese Statements abzugeben, die ich gerade gemacht habe. Das reicht dann noch. Aber ich sehe also nicht jedes Spiel. Ich bin ja, dadurch, dass ich in Aserbaidschan unterwegs bin, auch nicht jedes Wochenende zu Hause. Und deswegen kann ich leider nicht immer alles im Fernsehen sehen. Nur die Ergebnisse verfolgen und das, was man im Internet so liest, aber leider nicht alle Spiele sehen.
Erzählt denn der Herr Bruchhagen ab und zu mal was hier in der Traditionsmannschaft, was jetzt so als Nachfolger für einen Spicher gedacht ist zum Beispiel?
Nein, Harry und ich, wenn wir uns treffen, treffen wir uns ja gut. Das war jetzt seit langer Zeit das erste Mal wieder auf dem Fußballplatz. Ansonsten treffen wir uns eigentlich immer nur auf dem Golfplatz. Da wir zusammen auch öfter mal golfen. Und da vermeiden wir es tunlichst, über Fußball zu sprechen, weil da wollen wir Spaß haben, da wollen wir uns des Golfsports erfreuen. Und versuchen also wirklich tunlichst nicht über Fußball zu reden.
Okay, dann danke für die 5 Minuten, die Sie für uns hatten.
Gerne.
Ja, das war das Interview mit Uli Stein.
Weltklasse Musik im Hintergrund.
Ja, sensationell. Ich hoffe, dass wir da keine GEMA-Gebühr dafür bezahlen müssen.
Ja, sorry dafür. Aber das war auf dem Sportplatz hier von der Rot-Weiß-Walldorf. Da hat die Traditionsmannschaft gespielt und da hat so eine 2-Mann bayerische Hausmusik im Hintergrund gespielt. Und da unser Aufnahmematerial noch nicht ganz so hochqualitativ ist, ja, musste das halt ertragen.
Stand Uli Stein im Tor?
Ja, ich glaube eine Halbzeit lang.
Okay, gab es einen Pfostenschuss?
Nicht, dass ich mich erinnern könnte.
Okay. Ist ja immer so bei Uli Stein der Klassiker gewesen.
Ja, für mich stellt sich jetzt erstmal die Frage, warum müssen bei Festen auf hessischen Sportplätzen bayerische Zwei-Mann-Musikgruppen unbedingt immer spielen? Haben wir keine Musikgruppen hier in Hessen? Das ist ja grauslich.
Ja, bei der Organisation, da gab es so ein paar Minuspunkte. Es gab noch nicht mal Adlershoppen.
Das, wenn die Traditionsmannschaft
spielt,
das geht ja mal gar nicht. Ja, Paulaner, sensationell. Am besten noch isotonisch.
Ja.
Ach, Hilfe. Ja, das Thema Nationalmannschaft, da gehen die Meinungen ja stark auseinander, irgendwie so ein bisschen. Ich sag mal, diese ganze Geschichte mit Stimmensammeln für Patricks Ochs hat sich ja jetzt, glaube ich, so ein bisschen erledigt, nachdem heute ja der Kader bekannt gegeben wurde. Da werden wir uns ja dann nachher nochmal so einen Moment drüber unterhalten. Als ich Michael Skibbe da gefragt habe, dann meinte er ja durchaus, dass es da den einen oder anderen gibt, der mal eine Chance verdient gehabt hätte. Nachdem ich dann mit dem Interview fertig war, meinte ein Fan, der hinter mir stand, der das Training beobachtet hatte, ob ich die Frage denn wirklich ernst gemeint hätte. Ja. Also ich denke, dass
ich habe ja dazu.
Ja.
Ich habe ja dazu meine Meinung. Also Patrick Ochs wurde ja in den letzten Jahren immer mal so wieder genannt. Ich glaube, der hat das Problem, der muss einfach mal auf einer Position mal eine ganze Saison lang wirklich durchgängig ordentlich spielen. Also nicht mal sehr gut, mal irgendwie wieder weniger gut, sondern einfach mal durchgängig gut spielen. Also den würden wir jetzt mal ausklammern. Aber Alex Meyer, muss ich wirklich sagen, und ich war früher wirklich nicht sein Fan, diese Saison ist einfach top und ich sehe echt im Mittelfeld wenig deutsche Spieler, die eigentlich eine bessere Saison gespielt haben. Und wenn er in Stuttgart spielen würde, könnte ich wetten, wäre er dabei. Also das muss ich mal immer wieder in den Raum werfen. Von daher, da tut es mir leid. Ansonsten von den anderen Kandidaten, ja, schwierig. Aber beim Alex Meyer, das wäre eigentlich diese Saison wirklich so der Überraschungskandidat gewesen.
Ja. Na gut, aber das Thema ist ja soweit eigentlich durch.
Also nochmal ein anderes Ding. Wir kommen zwar gleich auch noch drauf, aber der Christian Tresch ist so für mich auf Patrick Ochs Niveau auf der Position. Das ist so ein Beispiel, wo man halt sagen muss, naja, irgendwie, keine Ahnung, 110 Bundesligaspiele versus eine Saison oder anderthalb und so weiter.
Ja, das sehe ich ähnlich. Also das ist für mich auch so ein, es sind ein paar Kandidaten dabei, wo ich mir denke, ja, die müssen da zwangsläufig mit. Aber der Stefan vom Blog G, der hat heute geschrieben, dass er bei ein paar Kandidaten sich auch fragt, warum die mitkommen, hat aber auch nicht zwingend die bessere Alternative parat. Und das ist halt auch so mein Problem. Also klar, als Eintrachtler hätte ich auch gesagt, bevor der Tresch mitfährt, fährt der Ochsi mit. Aber ich glaube, die zwei geben sich da nicht viel. Und dem Patrick, seine Saison war jetzt auch nicht, wie du schon gesagt hast, durchgehend auf Top-Niveau. Ich würde es ihm gönnen, dass er mitfährt. Aber ja, ist jetzt beides nicht so die Weltklasse-Alternative.
Ja, vielleicht beim nächsten Mal dann. Ich meine, er ist noch jung, hat ja noch ein bisschen Zukunft vor sich. Und wenn er jetzt mal konstant weiterspielt und dann, Alex hatte ja gesagt, dass wir im nächsten Jahr, was war es, Meister, Pokalfinale und Champions League spielen, oder ja, Champions League wahrscheinlich jetzt nicht mehr direkt im nächsten Jahr, aber wenn wir uns wahrscheinlich dann dafür qualifizieren, dann wird er, auch wenn er nicht bei Stuttgart spielt, sicherlich dann in das nähere Blickfeld von unserem Bundestrainer rücken, wie auch immer das dann sein wird nach der WM.
So sieht's aus. Das ist genauso dieses Bayern-Syndrom, was wir jetzt haben. Da sind auf einmal wie viele Leute? 7, 8 Leute, der Bayern 11 im Kader. Wenn wir nächstes Jahr die Bundesliga rocken, dann werden mit Sicherheit 4 der Eintracht drinstehen.
Und wenn der Nikolov nicht schon für Mazedonien gespielt hätte, wäre der auch nochmal als dritter Torwart nominiert worden für die EM 2012. Also von daher, ja, unbedingt.
Das nehmen wir dann für dieses Kapitel als Schlusswort. Ja, wir haben noch einen weiteren Interviewpartner, oder die Alex hatte einen weiteren Interviewpartner gefunden. Unseren Vorsitzenden der AG, Heribert Bruchhagen, auch umfangreich befragt zu dem Thema Nationalmannschaft und zu dem Webgang von Christoph Spicher. hören wir es uns doch einfach mal an.
Das Erste, was ich Sie gerne fragen würde, ist, was denken Sie denn zu der aktuellen Diskussion, die es so ein bisschen im Internet gibt, dass keiner der Eintracht-Spieler bei der Nationalmannschaft dabei ist? Hätte es irgendjemand verdient?
Also ich denke, dass bei dieser Weltmeisterschaft das zu früh kommt. Ja? Ich sehe keinen Spieler bei uns, der den Anspruch erheben kann, Mitglied der Nationalmannschaft zu sein. Ich
hab auch nicht im erweiterten Kader?
Nein, auch nicht im erweiterten Kader.
Okay. Es gibt im Moment eine Abstimmung, weil die Leute so ein bisschen geguckt haben, wie es in der Historie war. Und die Nationalmannschaft hat immer am besten gespielt, wenn Hesse vertreten war.
Gut, das war noch zu einem Zeitpunkt, als die Etats der Bundesliga-Mannschaften ungefähr beieinander waren. Ja, heute ist es ja so, dass die Nationalspieler wie Per Mertesacker normalerweise ja bei Hannover 96 spielen würde, aber der ist bei Werder Bremen. Das heißt, die guten Bundesligaspieler landen frühzeitig bei den Spitzenvereinen und deswegen setzt sich auch die Nationalmannschaft aus Spitzenvereinen zusammen.
Ja, aber es ist ja nicht so, dass wir schlechte Leute im Kader haben. Also als Kandidaten würde ich zum Beispiel einen Marco Rus in der Innenverteidigung sehen, Patrick Ochs, Alex Meyer. Das sind doch eigentlich Kandidaten, die mal eine Chance für einen erweiterten Kader verdient hätten.
Naja, aber ich denke mal, dass Marco Rus, um Nationalspieler zu werden, er noch eine größere Konzentration und Konstanz haben muss. Und dass eben auch Patrick Ochs sicherlich mit einem Vergleich schon standhalten kann. Aber dazu muss man doch über längeren Zeitraum überragende Leistungen bringen. Und von daher gesehen muss ich dabei bleiben, dass ich das nicht so sehe. Aber wir sind natürlich mit unseren Spielern Meier, Ochs und Rus, von denen Sie sprechen, sehr zufrieden.
Okay. Wie sieht es denn aus für die nächste Woche? Haben Sie einen persönlichen Tipp, wie es nächste Woche ausgeht?
Gegen wen? Sie meinen jetzt gegen Hoffenheim?
Am Samstag oder? Gegen Hoffenheim, genau.
Am Samstag gegen Hoffenheim, ja. Also ich habe die Hoffnung, dass Hoffenheim nicht zu seiner Form findet. Die individuelle Qualität der Hoffenheimer Spieler ist ausgesprochen groß. Sie haben in diesem Jahr aber unterschiedliche Leistungen gezeigt. Zuletzt haben sie sehr gut gespielt. Und es muss schon sehr viel zusammenkommen, damit wir die Hoffenheimer besiegen können. Da müssen wir eine sehr gute Leistung bringen und wir müssen darauf hoffen, dass Hoffenheim nicht wieder zur alten Geschlossenheit findet.
Glauben Sie, dass die Motivation groß genug ist für das letzte Heimspiel der Saison, alles nochmal zu motivieren? Oder glauben Sie, dass die Saison wirklich gelaufen ist? Es geht weder nach oben noch nach unten, dass jetzt so ein bisschen vielleicht nochmal ausgetestet wird, wer vielleicht noch nicht gespielt hat?
Ja, wir wissen ja, dass Ralf Fährmann spielen wird, das hat der Trainer ja schon bekannt gegeben und unsere Spieler sind von ihrem Typus her, von ihrem Spielertypus her überhaupt nicht in der Lage, völlig unterschiedliche Konzentrationsstärken zu zeigen. Also ich glaube schon, dass alle Spieler sehr, sehr darum bemüht sind, dass wir das Spiel gewinnen. Also wir haben nicht, unser Problem ist sicherlich nicht, dass unsere Spieler zu leichtfertig in ein Spiel gehen, sondern unser Problem ist einfach, dass wir im direkten Vergleich zu Hoffenheim, gerade im Offensivbereich, Hoffenheim weitaus mehr individuelle Qualität hat. Und die müssen wir eben unterbinden.
Aber wir haben es ja oft genug gezeigt, dass wir es eigentlich können. Das Problem, was wir oft haben, ist, dass wir die ersten 20 Minuten verschlafen. So viele Tore, wie wir uns in den Minuten nach der Halbzeit oder am Anfang des Spiels gefangen haben.
Es ist in der Tat so, dass wir sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit immer etwas langsam ins Spiel kommen. Aber nach 32 Spieltagen steht jeder da, wo er hingehört.
Ja, aber nicht jeder da, wo man gern sehen würde.
Ja, das ist klar. Aber wenn Sie eine solche Fanbefragung bei unseren Mitbewerbern durchführen würden, dann kommen alle zu dem Ergebnis, am Ende einer Saison, dass man eigentlich 3 Plätze hätte besser stehen müssen.
Na, eigentlich hätten wir Meister werden müssen, oder?
Ja, ja. Also, und sowas werden Sie überall antreffen. Aber am Ende ist die Tabelle schon sehr gerecht nach dem 32. Spieltag.
Wir können uns auch diese Saison überhaupt nicht beschweren.
Nee, tut ja auch keiner.
War eine super Saison, sind wir alle froh drum. Ja. Ich würde mich freuen über den letzten Heimsieg, freue mich wahnsinnig aufs Samstagsspiel. Wenn da nochmal die Post abgehen würde, das wäre schon Genugtuung genug.
Ja, wir sind auch, wie gesagt, zufrieden. Aber in der Bundesliga muss man höllisch auf der Hut sein. Immer dann, wenn sich Zufriedenheit einstellt, dann ist schon der erste Schritt in die falsche Richtung gemacht.
Okay. Wo sehen Sie denn die größten Probleme oder Ihre größten Baustellen im Kader für nächstes Jahr? Ist es die linke Position hinten jetzt, wo Buschow gegangen ist?
Ja, ja, klar. Wir wissen, dass wir Spiecher ersetzen müssen. Da müssen wir natürlich jemanden finden, der seine Qualität hat. Und dann wissen wir auch, dass wir im Angriff viele Fragezeichen haben, vor dem Sturm. Wir wissen nicht, ob Hamid Altintop bleibt. Wir wissen nicht, in welcher Verfassung sich Yannis Stamatakis vorstellt. Wir wissen nicht, wie es um die Konstanz von Martin Finin bestellt ist. Das sind alles Fragezeichen, die jeder kennt. Und daran können Sie ja sehen, dass wir in erster Linie auf der Stürmersuche sind und auch im Abwehrbereich hinten links auch noch einen neuen Spieler brauchen.
Ja, das so viel zu dem Interview mit Herbert Bruchhagen, diesmal mit weniger nervtötender Musik im Hintergrund. Ja, Aussage war ja relativ klar, wir werden sowohl hinten in der Verteidigung nach jemandem suchen, als auch nach jemandem im Sturm suchen. Also er will sich auch ganz klar nicht auf das Thema Gesundheitszustand von Amanatidis verlassen und hat sich anscheinend auch immer noch kein Urteil dazu gebildet, ob er Altintop jetzt behalten will oder nicht, wobei ich bei letzterem davon ausgehe, dass das so eine reine Preisfrage ist. Wir kennen ja alle unseren HB, der ist da ja so ein kleiner Sparfuchs, der wird versuchen, den, soweit es geht, runterzudrücken.
Ja, denke ich auch. Also da wird er jetzt einfach die Zeit für sich spielen lassen und ich glaube auch, dass es dieses Jahr ja, die Zeit in seine Karten reinspielen wird. Der Altintop würde mich freuen, wenn er bleibt. Aber ich glaube, diesmal ist es wirklich vom Bruchhagen genau die richtige Strategie, abzuwarten, zu gucken, wie er sich präsentiert. Es scheinen keine anderen großen Vereine hier, zumindest keine deutschen Vereine, Millionen auf den Tisch legen zu wollen, um ihn zu bekommen. Warum sollen wir uns da übermäßig ins Zeug legen? Also da, das Thema sehe ich relativ entspannt. Der Altintop will eigentlich in Deutschland bleiben. Ich glaube, er fühlt sich in Frankfurt ganz wohl. Kein anderer kommt, der ihm viel Geld bietet. Ich glaube, da spielt wirklich die Zeit für uns. Also das Thema sehe ich mittlerweile auch entspannt.
Ja, hast du eigentlich bei Herrn Bruchhagen die 3 Euro fürs Phrasenschwein eingesammelt?
Für welchen Spruch jetzt genau?
Am Ende steht jeder in der Tabelle da, wo er hingehört.
Also da muss er ja echt aufpassen, dass er sich bei so Sachen, wenn er mit einem Fan redet, nicht eine fängt. Also, was soll denn so ein Spruch? Also du redest mit einem Fan, der von der Euphorie getragen ist. Und was machst du? Nimmst die ganze gute Stimmung raus, indem du permanent von Zement redest und so Sprüche drückst wie, ah ja, am Ende steht jeder da, wo er hingehört. Da musste ich aber auch mal schlucken. Herr Bruchhagen, ich wollte Ihnen jetzt nicht drohen. Das war jetzt nur...
Oh, die ja, Moment. Liebe Zuhörer, das war jetzt leider das letzte Interview mit Herrn Bruchhagen. War gut gemacht, hätten wir auch gerne nochmal gemacht, aber ist jetzt leider vorbei.
Nee, weil ich glaube, ich muss wieder 2 Euro abdrücken für Fehler, die eingebaut wurden. Was zur Hölle ist denn eine Unverteidigung? Aber sowas passiert halt im Eifer des Gefechts.
Ja, du hast ja auch gesagt, dass Steinhöfer mit, was war es, Karlsruhe aufsteigt?
Ja. Da hat mich aber auch keiner verbessert. Ich glaube, ich habe auch schon mal vom Abwehrstürmer gesprochen, ne?
Hast du auch schon mal vom Abwehrstürmer gesprochen, ja?
Nee, wir sind ja nicht professionell unterwegs.
Nein, bei uns geht's nicht um die
Wurst. Sie nicht weiter bei Ihrer Wurst stören.
War übrigens sehr nett vom Bruchhagen. Also er war sich gerade eine Wurst am Kaufen, war sofort bereit, seine Wurst stehen zu lassen, kalt werden zu lassen, bis sie schrumpelig war, um sich mit mir zu unterhalten. Was ihn schon wieder sehr sympathisch macht und deswegen verzeihe ich mir auch so Sprüche wie es ist jeder da, wo er hingehört.
Ja, deswegen nächstes Jahr Champions League.
Weil wir sind nämlich nicht da, wo wir hingehören, Herr Bruchhagen.
Genau, wir spielen im nächsten Jahr um die Meisterschaft mit. So, das haben wir jetzt beschlossen. Ja. Schauen wir mal auf das Thema Aktuelles, was sind so die aktuellen Transfergerüchte, die wir haben und unterhalten wir uns doch mal kurz ein bisschen über das Thema WM-Kader. Ja, Transfergerüchte, Gekas hatten wir ja schon mal kurz drüber gesprochen, der Block G hat sich so ein paar Gedanken drum gemacht, wie so ein Kader im nächsten Jahr aussehen könnte und hat da Namen rausgezaubert, von denen ich beileibe noch nicht wirklich viel gehört habe. Habt ihr beide den Artikel gelesen?
War das der Gastbeitrag von Concordia Eagle?
Genau.
Ja. Also, sagen wir mal so, die Hälfte der Namen kenne ich auch nicht. Pinola, er wäre tatsächlich so ein Ding. Also ist wahrscheinlich nur machbar, wenn der Club absteigt, aber wäre tatsächlich kein falscher Spieler. Gleichzeitig geisterte ja auch für die Spicherposition Kobiaschwili rum. Und da komme ich nochmal auf den Marvin zurück, weil wenn wir sagen, wir bauen den Cinquetta langsam auf, dann wäre Kobiashvili tatsächlich die richtige Lösung, weil der ist auch, glaube ich, 32, 33.
Ja, 32, glaube ich.
Würde wahrscheinlich schmales Geld kosten. Hat auf Schalke gezeigt, dass er sich im Zweifel dann auch irgendwie auf die Bank setzen lässt, ohne groß zu maulen. Also vor dem Hintergrund wäre die Lösung, die ich sonst eigentlich den Rest der Woche nicht gut fand. Aber Marvin, herzlichen Glückwunsch, da hast du mich jetzt drauf gebracht. Fände ich die Variante gar nicht verkehrt. Pinola finde ich einen feinen Fußballer. Klappt aber, wie gesagt, wahrscheinlich nur, wenn der Club absteigt.
Ja gut, eventuell müssen wir uns sowieso über beide Spieler Gedanken machen. Pinola, den kannst du ja sowohl innen als auch außen spielen lassen. Wenn du einen Kobiashvili nimmst, dann hast du den Spicher 1:1 ersetzt. Aber in der Innenverteidigung ist es ja jetzt auch nicht so, dass wir da mit Masse an guten Spielern gesegnet sind. Ich meine, wir haben Russ, wir haben Franz. Belaid kommt eventuell zurück, wenn ihn dann kein anderer haben will. Wasowski ist halt auch noch großes Fragezeichen dahinter, ob er jemals wieder spielen wird. Oder ob er überhaupt die nächste Saison wieder spielen wird. Da sieht es da hinten schon mau aus.
Ja, aber kann der Pinola wirklich in der Innenverteidigung spielen? Hat er jemals also tut mir leid, ich habe jetzt den Club nicht so im Fokus, aber hat er?
Also ich habe gelesen, kann mich jetzt aber auch nicht mehr auf die Quelle beziehen, dass er da schon gespielt hat. Also er ist wohl kein gelernter Innenverteidiger, aber er hat wohl die Position schon mal gespielt.
Nee, stimmt, das steht auch in dem Artikel beim schönen Stefan von wegen, dass er auch Innenverteidiger spielen könnte. Okay, gut zu wissen.
Wäre ja dann durchaus mal ein Blick wert. Ja, ansonsten, wurde dann da noch erwähnt, auch wieder Satzbildung allererster Güte. Alternative oder zweiter Spieler, rechtes Mittelfeld, Petzko von, wo war er? Wo ist er? Odava?
Lech Posen.
Lech Posen, genau. Sagt mir überhaupt nichts, der Name. Leistungsdaten, wenn ich mir das so angucke, ist er jetzt nicht so der schlechteste. Wenn es mal rein nach dem geht, was da schwarz auf weiß auf solchem Internetpapier steht.
Ja, ich glaube, der kam auch ins Gespräch, weil zwei oder drei Vereine den momentan am Scouten sind. Und unter anderem war die Eintracht wohl auch da. Ich glaube, Köln hat ihn sich noch angeguckt und Wolfsburg. Ja, genau, Wolfsburg. Aber gehört habe ich von dem jungen Mann auch noch nichts.
Wobei das Problem natürlich ist, wenn Wolfsburg da einsteigt, dann ist er wahrscheinlich unbezahlbar für uns.
Ich habe irgendwas gelesen mit entweder 150.000 oder 500.000 festgeschriebene Ablöse. Also zumindest die Ablösesumme sollte aufbringbar sein.
Marktwert 2,2 Millionen.
Jupp, das habe ich auch gerade gelesen, aber im Artikel steht drin, feste Ablöse, halbe Mio, also.
Auf transfermarkt.de steht glaube ich auch irgendwas zu dem Thema drin, hinten im Forum. Ist, glaube ich, unter den Gerüchten zu ihm auch nochmal erwähnt, dass die festgeschriebene Ablösesumme bei 500.000 liegt. Okay. Ja, es wird auf jeden Fall spannend. Also ich glaube, es ist nicht so, dass der Bruchhagen optionslos ist. Da scheint schon der ein oder andere rumzugeistern. Ja, die Option Kobiashvili hat mir am Anfang auch nicht so geschmeckt, weil ich mir gedacht habe, was wollen wir jetzt wieder mit einem Spieler, der uns vielleicht ein Jahr weiterbringt, dann haben wir die gleiche Baustelle nochmal da. Aber einen jungen Spieler aus der eigenen Jugend aufzubauen und ihm einen Erfahrenen an die Seite zu stellen für ein Jahr, vielleicht spielt er noch 1-2 Jahre, vielleicht sogar 3 Jahre, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ja.
Was auch immer einen Taug hat, wenn man irgendwie nach potenziellen Transfers für die Eintracht schauen will, ist natürlich zu schauen, was der Herr Gerster gerade im Schaufenster hat an linken Verteidigern. Aber hat im Moment nicht viel.
Ausverkauft?
Ja, irgendwie Marin Leovac von Austria Wien. Aber sagt mir auch nichts.
Okay. Na ja, gut, linker Verteidiger ist ja jetzt auch nicht so eine Position, die mit Spielern übersät ist. Das ist ja eine Position, die es immer relativ schwierig ist zu besetzen. Da brechen sich einige Vereine die Zähne dran aus.
Das war auch so ein Thema, was der Marvin in seinem Audio-Feedback erwähnt hat, was ich rausgeschnitten habe, sei aber hier an der Stelle erwähnt. Er hat auch gesagt, dass diese Position des linken Verteidigers eine ist, die von allen Vereinen eigentlich immer stark gesucht ist und bei weitem am geringsten oder am schlechtesten besetzt ist und dass sich da eigentlich alle Vereine die Zähne dran ausbeißen. Also wir sind da sicherlich nicht die Einzigen. Uns betrifft es halt aktuell mal ganz akut. Ja, was für Namen war denn da noch im Spiel? Da tauchten noch zwei Namen für den Sturm auf. Einmal Costea und einmal Diouf, spricht er sich so? Keine Ahnung.
Ja.
Sagen wir jetzt auch beide nichts. Bei dem einen hat er geschrieben, ist verletzt. Costea hat wohl, was war es, Kreuzbandriss? Ja, Kreuzbandriss.
Dann Finger weg.
Ja, verletzte Spieler haben wir oft genug gekauft.
Ja, vor allen Dingen Spieler mit Knieproblemen.
Ja. Vor allen Dingen, der kommt, sobald er hier angekommen ist, irgendwie zweites Training und der ist direkt das andere Knie kaputt. Also von daher würde ich die Finger von lassen. Und ja. Dieser Diouf, das war der, den wir uns im Winter angeschaut haben.
Den wir dann aber auch wieder zurückgeschickt haben, glaube ich. Ja.
Ach, der mal zum Probetraining da war?
Ja, der müsste das sein.
Ja.
Von wo war der denn? Weiß das noch einer?
Nee. Also in Frankreich hat er, glaube ich, gespielt. Kann das sein?
Also mit der Position Sturm sehe ich jetzt hier irgendwie gerade mehrere bei transfermarkt.de. Einer ist bei den Blackburn Rovers. Einer bei Molde FK. Einer bei Manchester United, der wäre es doch. Das war's, die drei.
Ja, also eine einschlagende Granate, der sofort vorne seine Position verteidigen wird, ist er mit Sicherheit nicht. Sonst hätten wir ihn im Winter nicht schon weggeschickt.
Ja.
Also dann wäre es mir doch lieber, wir bleiben an Altintop dran, gucken, dass wir vielleicht einen Gegas noch bekommen und schauen dann lieber, dass wir ein paar Leute von der Gehaltsliste runterkriegen. Wir haben ja gerade den Vertrag mit Licher noch verlängert, da ist vielleicht der ein oder andere Euro noch mal reingekommen. Dann wäre es mir lieber, auf qualitativ hochwertige Stürmer zu setzen, einen Zumo oder vielleicht einen Heller zu behalten und nicht abzugeben, weil das sind Leute, die du immer mal wieder einwechseln kannst, die Frische reinbringen und die du eigentlich so als Ersatzspieler im Kader hast. Da braucht man nicht noch zusätzliche Kaderbelastung.
Was jetzt hier in dem Artikel gar nicht beleuchtet wird, ist das Thema Torwart. Dritter Mann im Tor. Das waren so zwei Namen, die Marvin noch erwähnt hatte, die ich leider Gottes, wie gesagt, aufgrund der Länge da auch rausschneiden musste, war einmal das Thema Dropny als möglichen dritten Torwart. Und dann hat er noch einen erwähnt von Freiburg, wo mir der Name gerade eben wieder entgeistert ist.
Meint der Dropny von Berlin?
Ja.
Als dritten Torwart?
Yep. Ja, eins und zwei haben
ja, wir klar, ja, wenn wir wenn wir Champions League spielen, dann brauchen wir natürlich eine breite Bank. Ja, macht Sinn.
Ja, aber das ist für mich auch überhaupt,
ist in Madrid auch unzufrieden.
Überhaupt keine Diskussion wert. Also, da kannst du dein Geld mit Sicherheit besser anlegen. Also, der wird mit Sicherheit auch nicht mit einem Jahresgehalt unter einer Million nach Hause gehen. Wir haben zwei Torhüter, die sich momentan um die Eins streiten sollen und dann noch einen Dropny dazu holen. Also, ne, da habe ich schon sinnvollere Sachen gehört.
Das glaube ich auch nicht. Also, wie gesagt, wenn Dropny kommt, dann kommt Cristiano Ronaldo gerade hinterher, so ungefähr.
Würde ich auch nehmen. Das andere war Poupin, oder wie der sich spricht, von Freiburg. Ja, französischer U21-Nationalspieler. Da hat Marvin dann aber auch direkt hinterhergeschoben, dass nur weil er in der französischen U-Mannschaft mal irgendwie gespielt hat, das nicht unbedingt ein Spitzenzeugnis für ihn ist, siehe Belaid.
Das stimmt. Aber auch da glaube ich nicht dran, weil wenn du Stammtorhüter bei einem Bundesligisten bist, dann wechselst du nicht irgendwie als potenziell auch, sei es nur Zweiter, zu einem anderen Bundesligisten. Also ich würde sagen, tendenziell irgendein jüngerer Spieler, weiß ich, 19, 20, 21, der eigentlich hauptmäßig in der U23 spielt, in der B-Mannschaft und im Zweifel hochkommen kann und das war's, weil ansonsten hast du da auch wieder zu viel Theater.
Ja, definitiv. Ja, das ganze Thema bleibt spannend, was die Namen, die jetzt hier in dem Artikel genannt wurden, relativ wahrscheinlich macht, war das halt bisher noch nie so groß irgendwie Gerüchte drin waren und wir wissen ja alle, wie die Vorliebe von HB ist, dass er da gerne mal Spieler verpflichtet, die bisher vorher nicht so im Fokus der Presse standen, also von daher könnte da unter Umständen an dem einen oder anderen Namen durchaus was dran sein.
Aber wenn jemand hier bei Lufthansa arbeitet, von unseren Zuhörern, dann guck doch mal bitte, wo der gute Holz in letzter Zeit so hinfliegt. Das würde ja tendenziell uns einen Tipp geben können.
Genau, wir schützen auch die Quelle, werden keine Namen sagen, vielleicht einfach irgendwie so einen Zettel in einem Biergarten liegen lassen, wir holen den dann da ab.
Genau.
Ja, wollen wir uns noch kurz über den heute bekannt gegebenen WM-Kader unterhalten? Wenn ihr werfen euch hat die Präsentation und dieses schicke Video gesehen, also ich fand es irgendwie äußerst schlecht gemacht.
Ich habe es nicht gesehen.
Ich habe es ausnahmsweise gesehen. Ich habe die Pressekonferenz zu Teilen gesehen. Ja, Video schlecht gemacht, Zusammenstellung mittelmäßig, viele Spieler dabei, die man hätte auch zu Hause lassen können. Vorrunde ist machbar, mehr nicht, meine Meinung.
Also,
ich scheine wie immer recht zu haben.
Nein, definitiv nein, also nicht bei der WM. Da muss ich ja aus Prinzip sagen, also ich glaube, Spanien wird Weltmeister. Ich habe jetzt einen neuen Kollegen aus Holland bekommen. Das war heute sehr interessant. Also er ist tatsächlich der Meinung, dass Holland oder die Niederlande oder wie sie gerade heißen, dass die es machen. Da habe ich natürlich nur ein müdes Lachen für übrig. Aber also ich bin der Meinung, Deutschland schafft es ins Halbfinale.
Hast du ihm schon den Holländer-Witz erzählt? Was macht ein Holländer, nachdem er die WM gewonnen hat?
PlayStation ausschalten.
Richtig. Was ist ein Holländer im Finale der Weltmeisterschaft? Schiedsrichter.
Zuschauer.
Nee, also ich... Ja, das Thema ist beileibe nicht einfach, aber ich glaube auch, also spätestens Viertelfinale ist für uns der Drops gelutscht.
Ja, ich meine, guck dir den Kader doch mal an. Da ist so viel Unerfahrenheit dabei. Da sind 2, 3 Spieler dabei, die du mittlerweile als erfahrene Spieler aufzählen kannst. Und da gehört sogar schon ein Jungspund Schweinsteiger dazu, den ich in dem Kader unter den erfahrenen Spielern sehe. Schweini, Ballack, Lahm, ja, vorne Sturm. Da ist ja auch unsere geballte Erfahrung dabei. Leider nicht die geballte Tore. Und der Rest ist halt alles junges Gemüse, was eine gute Saison gespielt hat. Aber mit denen ist meiner Meinung nach kein Blumentopf zu gewinnen. Da fehlt einfach internationale Erfahrung und die haben sich eine Saison lang in der Bundesliga bewiesen. Und das reicht nicht für eine Weltmeisterschaft.
Ja, aber ich glaube trotzdem, also ja, Viertelfinale ist wahrscheinlich realistisch, aber ich sag, das Halbfinale ist wirklich drin. Also wenn es günstig läuft, wenn irgendwie die Vorrunde gut läuft, sie einmal so ins Rollen kommen, weil was ich schon glaube, ist, dass irgendwie Yogi und seine Jungs da die Mannschaft fit bekommen werden. Und Südafrika wird hauptsächlich über die Fitness gehen. Viele Spielorte sind, keine Ahnung, auf 1500 Metern. Also da werden gerade die Spanier, die ich ja hoch einschätze, Probleme bekommen, weil da sind zum Beispiel viele im Moment einfach nicht fit. Da werden auch andere Mannschaften wie Argentinien und so weiter von der Fitness her Probleme bekommen. Und da sehe ich die klassischen deutschen Tugenden und so weiter als Chance an. Glaube ich schon. Also ich glaube, der Yogi wird sie fit bekommen.
Ja, viel Zeit ist nicht. Da sind Spieler dabei, die bis jetzt noch kein Länderspiel bestritten haben, die du jetzt in ein paar Wochen in die Mannschaft integrieren musst. Du musst im Prinzip ein komplett neues Team formen. Du musst die Leute mit integrieren, du musst die Spielphilosophie bei vielen einfach noch ins Hirn reinpressen, weil sie in den Vorbereitungen nicht dabei waren. Also es wird auf jeden Fall ein schweres Stück Arbeit.
Geht jemand von euch zu dem letzten Spiel hier gegen Bosnien?
Nee.
Kategorisch nein. Ich bin mir noch unsicher. Weiß ich noch nicht. Mal gucken.
Also ich habe noch nie ein Spiel der Nationalmannschaft live gesehen.
Nee, ich auch nicht.
Würde sich eventuell mal anbieten, aber mir passt die Stimmung im Stadion auch nicht so, die da so in den letzten 1-2 Jahren gekommen ist. Ist irgendwie alles so ein bisschen, ich mag das böse Wort nicht in den Mund nehmen, aber kommerzialisiert, das ist so runtergerasselt, runtergeleiert. Da kann ich irgendwie nicht so drauf. Da gucke ich mir das Spiel lieber zu Hause auf der Couch mit ein paar Freunden an.
Und einem Adler shoppen.
Oder einem Adler shoppen, genau.
Was kostet denn so die Eintrittskarte?
Keine Ahnung.
Na gut, je nachdem, wo du sitzt, 40 bis 60 Euro wahrscheinlich.
Okay. Nee. Glaube ich, brauche ich nicht wirklich. Dann doch, wie Alex sagte, gemütlich vorm Fernseher mit dem Shoppen und irgendwie vorher oder nachher gegrillt. Das ist, glaube ich, dann so die entspannte Atmosphäre. Das passt da ganz gut hin.
Was ich faszinierend finde, ist, weil das sehe ich gerade, als Perspektivspieler wurde Tobias Sippel vom FCK mitgenommen. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber okay.
Auf welcher Position spielt er?
Ein Torwart.
Aha.
Mitgenommen wohin?
Also der ist jetzt als Perspektivspieler für das Spiel gegen Malta dabei und es gibt ja wohl irgendwie, sind 27 oder 28 und davon werden dann nochmal ein paar runtergezogen. Ja, 5
gehen dann nochmal weg.
Ja, genau.
Das hat schon
Fährmann mitnehmen können. Als Perspektivspieler.
Geht eigentlich der Marco Marin als Hesse durch?
Nee.
Nee,
würde ich jetzt nicht so sehen.
Na, da hat er im Prinzip kein einziges Profispiel hier gemacht.
Okay.
Ist ja viel zu früh abgehauen.
Das stimmt.
Ja gut, aber im Endeffekt, also wenn ihr recht behalten solltet und wenn wir im Finale stehen und die WM gewinnen, ist selbstverständlich der Marin Hesse.
Ja, weil er 3 Tore macht.
Auch nur dann. Auch nur dann. Ansonsten nicht.
Jetzt drehen wir uns schon, wie wir das brauchen.
Ja. Am Ende des Tages steht jeder da, wo er stehen soll.
Auch bei der WM, genau.
Geldzahlig. Ich bekomme gerade von meiner Regieassistentin hier ein leichtes Zeichen mit Blick auf die Uhr und den doch erschöpften Themen und des warm werdenden Adlershoppens hier neben uns. Wäre ich dafür, dass wir für heute abpfeifen. Wie seht ihr das?
Ja.
Dann bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören, reichhaltiges Feedback. Immer willkommen. Nochmal danke an Marvin für den Audiokommentar. Gerne wieder, gerne auch etwas kürzer, auch wenn das jetzt vielleicht etwas bös klingen mag. Und dann melden wir uns die nächste Woche wieder mit der Saisonabschlussfolge. Auf Wiederhören.